Den dritten Themenkreis habe ich überschrieben mit dem Satz Sieg über die Feindesmächte. Und diesen totalen Sieg Jesu Christi über Satan und alle seine Mächte und Handlanger zu verkündigen, ist immer ein gefährliches Werk. Und wer dies tut, wird auch die Angriffe der Finsternis verspüren müssen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht allzu vieles wiederholen kann, sonst sitzen wir in einer anderthalben Stunde noch hier. Ich muss also in aller Disziplin das Thema behandeln. Wir haben gleichsam eine Ellipse vor uns, die ja zwei Brennpunkte hat, anders als der Kreis. Und diese beiden Brennpunkte unter diesem Thema werden dargestellt durch Mordecai und Haman. Symbolisch gesehen bildet uns Mordecai den Christus ab, Haman seinen Gegner, den Satan. Dazu ein kurzes Wort aus Epheser 5, 1 bis 2. Mordecai, die selbst ausfließende Myrrhe des Leidens, sahen wir zu einem duftenden Wohlgeruch des Salböls. Epheser 5 steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das Opfer Christi hat also auch eine überaus große Bedeutung für den Vater, als duftender Wohlgeruch. Er ist der wahre Mordecai, selbst aus fließende Myrrhe, als er sich selbst dargebracht hat. Das ist die symbolische Seite. Prophetisch gesehen, in einem engeren Sinne, stellt Mordecai Israel dar, das Volk Gottes, im Leiden und im Triumph, und Haman, Satans irdische Handlanger, Satans Marionetten, die immer wieder als Feinde des Volkes Israel aufgetreten sind und die Israel verfolgt haben durch die Geschichte hindurch und die letztlich, und das ist der geheime Plan der Finsternismächte gewesen, Israel als Verheißungsträger Gottes vernichten wollten. Hier geht es nämlich letzten Endes darum, ob Gott ein Lügner ist oder ob Gott wahrhaftig ist. Gottes Gnadengaben, Berufungen und Verheißungen sind unwiderrufbar, unbereubar, wenn er auch hier und da einmal seine Gerichte bereut. Aber seine Verheißungen, seine Berufungen, seine Gnadengaben sind unbereubar und deshalb muss er dafür sorgen, dass all diese Mordanschläge gegen Israel letzten Endes nicht zum Ziel der Vernichtung des auserwählten Volkes führen. Auch die Gemeinde Jesu ist in diesen weltenumspannenden Konflikt, in dieser Auseinandersetzung zwischen dem Christus und dem Satan einbezogen, weshalb wir die Vollwaffenrüstung Gottes brauchen, um gegen die Mächte der Finsternis im Kampf zu bestehen. Und der Kampf wird heute nicht gemütlicher, sondern härter. Und er wird immer härter werden. Darum fürchten wir uns nicht. Wir haben gestern Abend gehört, lasst euch nicht erschrecken von den Widersachern, denn wir wissen, dass der Christus uns ausrüstet mit seiner Vollwaffenrüstung, so wie es in Epheser 6 geschrieben steht. Mordecai ist ja ein Benjaminiter. Er steht in der Auseinandersetzung des Krieges Jahwes mit dem Amalek. Wir haben ja zu Beginn dieser Serie das Wort gehört aus 2. Mose 17, wo der Herr sagt, Krieg habe ich gegen den Amalek von Generation zu Generation bis in eschatologische Zeiten. Und der Amalek, das ist das transzendente, unsichtbare Zentrum aller Gottesfeinde, der hier auf Erden seinen Volkskörper, die Amalekiter, gebaut hat und aufgeboten hat zur Vernichtung Israels, damals schon beim Zug durch die Wüste. Er muss ja das wieder aufnehmen, worinnen Saul schuldig geworden ist, der zwar über Amalek gesiegt hat und auf diese Weise Ägypten von den Hyksos, und das waren die Amalekiter, befreit hat, aber dann den Fürsten Agag und sein Volk weitgehend verschont hat, obwohl Gott ihm etwas anderes geboten hat. Mordecai stand ja aus der Linie Sauls als Benjaminiter. Und Haman ist ein Fürst Amaleks, Agag, das heißt Groß-Gog oder der erste Gog, der erste Mächtige. Dazu nun einen ersten Gedanken. Wir wollen zunächst einige Punkte aus der Biografie Mordecais uns noch einmal vor Augen stellen, wie sie uns im Buche Esther genannt sind. Wir erinnern uns wieder daran, dass Mordecai ein Attentat, ein Mordkomplott der Kämmerer Bigdan und Teresch gegen Ahasveros vereitelt hat. Aber er wurde dafür nicht belohnt. Es wurde vergessen. Überhaupt steht dieser Mann in der Vergessenheit und in der Verborgenheit. Aber seine Verdienste in dieser Sache wurden aufgezeichnet im Buche der Denkwürdigkeiten oder im Buche der Zeitereignisse. Nebenbei gesagt, dieses Buch der Denkwürdigkeiten oder der Zeitereignisse, das ist für uns das prophetische Wort, wo die ganze Heilsgeschichte Gottes aufgezeichnet ist, damit wir ein Licht hätten inmitten einer dunklen Welt. Und dann auf einmal geschieht etwas Eigenartiges, dass der lebendige Gott diesem Ahasveros, den Großmächtigen, Xerxes den Ersten, den Schlaf raubt. Nun, ich kann das gut verstehen. Da ich auch nicht gerade einen guten und gesunden Schlaf habe. Und der König ist nun, hat sich erst in seinem Bette herumgewälzt, dann ist er vielleicht auf und ab gelaufen. Vielleicht hat er sich auch einen Roman geholt und hat darin gelesen, war alles nichts. Und da erinnerte er sich an dieses Buch der Zeitereignisse, der Denkwürdigkeiten, der Chroniken. Esther 6, in jener Nacht floh den König der Schlaf. Und er befahl, das Gedächtnisbuch oder das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse zu bringen, und sie wurden vor dem König gelesen. Da fand sich geschrieben, dass Mordecai über Bigthana und Teresch, die beiden Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordecai dafür erwiesen worden. Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Das ist nun eine eigenartige Tatsache. Ahasveros in dem Großmächtigen sahen wir bei allem schwankenden Charakterbild doch den lebendigen Gott abgebildet mit seiner rätselhaften Heilsgeschichte. Und es gab jüdische Forscher, die Esther 3, Vers 8, wo es heißt, da ist ein Volk zerstreut und abgesondert, ein wenig anders vokalisiert haben im Hebräischen, und da ergab sich eigenartigerweise der Satz, der eine, und das ist immer Yahweh, der eine schläft. Ich lese dazu einmal Psalm 74, 1 bis 2. Gott, warum hast du verworfen für immer? Raucht dein Zorn wieder die Herde deiner Weide? So kann Israel in den Verfolgungen wirklich beten. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast. Und in Vers 9 heißt es dann, unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß bis wann. Das ist vielleicht auch ein Klagelied für die Gemeinde. Keiner bei uns, der weiß bis wann und kein Prophet. Und im Psalm 44, Vers 22 bis 23 heißt es, doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Erwache! Warum schläfst du, o Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig. Und wenn es auch den Anschein hat, dass der lebendige Gott scheinbar schläft, so ist er doch wach im Bilde des Ahasveros, sodass sich letzten Endes doch das bewahrheitet, was im Psalm 121 geschrieben steht. Siehe, der Schomer Israel, der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er. Yahweh ist dein Hüter, Yahweh ist dein Schatten über deiner rechten Hand. So dürfen wir es auch heute dem Volke Israel zusprechen. Ein zweiter Gedanke. Ich möchte anschließen an Esther 3, 1 bis 6. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß. Und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten sich und warfen sich huldigend nieder vor Haman, denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordekai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mordekai, warum übertrittst du des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordekais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordekai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da ward Haman voll Grimmes. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordekai allein zu legen, denn man hatte ihm das Volk Mordekais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreiche des Ahasveros waren, das Volk Mordekais zu vertilgen. Mordekai beugt sich nicht vor Haman. Hier ist eine absolute Grenze dessen erreicht, was Paulus einmal sagt, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Da gibt es Grenzen. Denn Paulus geht davon aus, dass die gottgesetzte Obrigkeit das Gute belohnt und das Böse bestraft. Es gibt aber auch Obrigkeiten, wie das Naziregime es war, die das Böse belohnen und das Gute bestrafen und sich vergehen gegen die Gebote Gottes und Huldigung verlangen. Heil Hitler! Das hören wir alle noch. Und wer so nicht grüßte und guten Tag sagte oder grüß Gott, der war ein Kandidat für das KZ. Und so haben sich auch Daniel und seine Freunde vor dem goldenen Standbild des Nebukadnezars nicht gebeugt. Und als Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde und der Satan zu ihm sagte, huldige mir ein einziges Mal, dann werde ich dir alle Königreiche dieser Welt geben, denn mir sind sie übergeben für eine gewisse Zeit. Aber der Herr antwortete ihm, du sollst Gott, deinen Herrn, allein anbeten und ihm dienen. Ich denke auch an die christlichen Märtyrer. Da gab es einen Ältesten in der urchristlichen Zeit, Polycarp von Smyrna, ein alter Mann mit weißen Haaren, und den haben die Schergen des Kaisers vor das Kaiserstandbild geführt und haben zu ihm gesagt, ehrwürdiger Kreis, du bist hochgeachtet in unseren Augen. Streue doch auf das Feuer vor dem Standbild des Kaisers nur ein paar Weinrauchkörner und du kannst stumm bleiben und du kannst denken, was immer du willst und wir werden dich verschonen. Da sagte dieser alte Mann, so lange diene ich meinem König Jesus schon und nun sollte ich ihn verleugnen. Der wurde umgebracht. Mordecai beugt sich nicht vor Haman. Das nächste. Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Und als Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn zum Tore des Königs durfte man nicht in einem Sackkleide eingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall, wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Und die Mägde Esthers und ihre Kämmerer kamen und taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider, dass man sie Mordecai anziehe und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hadak, einen von den Kämmerern des Königs, den er zu ihrem Dienste bestellt hatte, und entbot ihn an Mordecai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Da ging Hadak zu Mordecai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tore des Königs lag, und Mordecai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Im Tore sitzen heißt, zur Audienz vor den allerhöchsten König gerufen zu sein. Und das kann man nicht im Fasten und mit Säcken begleitet und mit Asche bestaubt, dienet dem Herrn mit Freuden, wenn wir vor das Tor des Königs gerufen sind. Das ist ein Paradox, dass Mordecai hier im Trauerkleid als ein trauernder Zion sitzt. Eigentlich sollte er bekleidet mit höchsten Ehrenkleidern in einer repräsentativen Herrlichkeit dort sitzen. Denn Mordecai, Israel, ist wirklich berufen ins Tor des Königs, dort, wo man Gericht hält, dort, wo Entscheidungen gefällt werden, dort, wo der König Audienzen hält, dort, wo die Würdenträger des Reiches sich versammeln. Mordecai In ihm dargestellt, Israel ist der Anwärter auf das kommende Reich des Messias und auf königliche Herrschaft mit dem Messias. Paradox, ein trauernder Zions. Ich möchte Ihnen einmal einen solchen trauernden Zions aus dem Neuen Testament vorstellen, anhand von Römer 9, Vers 1 bis 3. Ein solcher trauernder Zions ist nämlich ein Mensch, der um Zions willen, um Israels willen Trauer trägt und in Leiden und Not steht. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Bannfluch von Christus hinweggeschleudert zu werden, zugunsten meiner Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische, welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen und so weiter. Das ist ein trauernder Zions. Auf Befragen Esthers, es gibt ja im Buche Esther einiges solcher merkwürdiger Formulierungen. Was das wäre und warum das wäre, berichtet Mordecai den Abgesandten der Esther und dem Kämmerer Hadak, der mit ihm die Verbindung zu Esther aufrechterhält, die Gründe, nämlich das Mordattentat Hamans. Und als nun die Königin Esther ihm Wechselkleider sendet, damit er Sacktuch und Asche von sich hinweg tut und sich in Feierkleider kleidet, lehnt er diese Wechselkleider der Königin Esther ab. Der Königin Esther sahen wir ja die Gemeinde, die schon jetzt vor Israel in Herrlichkeit und Ehren gekommen ist, als das Kunstwerk Gottes. Denn durch ihren Fall ist uns das Heil zuteil geworden. Immer und immer wieder hat man Israel ein solches Wechselkleid angeboten. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz nur einen Fall nennen. Das ist der Fall unseres Reformators Martin Luther. Er hatte ja die Hoffnung, dass durch die Reformation und durch die Wiederentdeckung des Wortes Gottes Israel sich zum Messias Jesus bekehren würde. Und es gab sogar Rabbiner Israels, die ihm bei der Übersetzung des Alten Testamentes geholfen haben. Das wissen Sie vielleicht noch nicht. Und er sagte, wenn ich ein Jude wäre, unter diesem antichristlichen Papst und dieser verkommenen katholischen Kirche des Mittelalters, da würde ich auch nicht glauben. Aber dann verging die Zeit und die Juden haben ihm nicht den Gefallen getan, sich zu bekehren zu Jesus. Sie haben das Wechselkleid nicht angenommen. Wir könnten sagen, das Taufangebot. Man hat ja immer wieder den Juden gesagt, ihr könnt den Leiden, dem Martyrium, der Verfolgung entgehen, wenn ihr euch taufen lasst in irgendeinem Dom, in irgendeiner Kathedrale. Aber die meisten haben es nicht getan. Und dann wurde der alte Luther aus Enttäuschung heraus zu einem glühenden Judenfeind und hat dann Schriften geschrieben, wie die Schrift Wider die Juden und ihre Rotten, wo er den evangelischen Fürsten empfiehlt, die Synagogen und ihre Schriften zu verbrennen und die Juden außer Landes zu jagen und wo sie sie fänden, zu ermorden und zu töten. Das Wechselkleid haben Sie abgelehnt und das wäre doch für Sie die große Chance gewesen. Aber es wird die Zeit kommen, da wird auch Israel als trauernder Zions eschatologisch neu eingekleidet. Ich möchte das Wort lesen aus Jesajas 61, 3. Der Messias ist gesandt und gesalbt, um den trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl, das heißt Geist der Freude, statt Trauer. Ein Ruhmesgewand, das heißt einen Leib der Herrlichkeit, statt eines verglimmenden Geistes. Damit sie genannt werden Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jahwes zu seiner Verherrlichung, das wird kommen. Das dürfen auch wir uns sagen lassen, wenn wir trauernde Zions sind, die um der Zerrissenheit und um der Schwachheit der Gemeinde willen Trauer tragen, aber auch um Israels willen Trauer tragen. Auch wir werden getröstet werden in dieser wunderbaren Weise. Der Herr wird es einlösen. Und wie sich das im Buche Esther verwirklicht hat, das möchte ich jetzt lesen in Kapitel 6, Vers 3 bis 9. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordekai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sprach der König, wer ist im Hofe? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um den König zu sagen, man möge Mordekai an den Baum hängen, welchen er für ihn bereitet hatte. 50 Ellen hoch. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hofe. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Manne zu tun, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders, als mir sollte der König gefallen haben, Ehre zu erweisen. Und Haman sprach zu dem König, der Mann, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet, und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Also mehr kann er ja schließlich nicht wünschen. Und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs, und man bekleide den Mann, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat, und man lasse ihn auf dem Rosse durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her, also wird dem Manne getan, an dessen Ehre der König wohlgefallen hat. Also 7 grandiose Vorschläge. Und dann möchte ich weiterlesen in Kapitel 8, wo diese Ehrung ja dann dem Mordekai widerfährt. Kapitel 8, 1. An selbigem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans des Widersachers der Juden. Und Mordekai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Und dann noch Vers 15 und 16. Und Mordekai ging von dem König hinaus in königlicher Kleidung von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und dann wird er schließlich und endlich Vizekönig. Endzeitliche Einkleidung Israels. Wir denken hier an das große Bild aus Offenbarung 12. Jenes Sonnenweib, das niemand anderes ist als das orthodoxe und erweckte Israel in der Endzeit, das begleitet ist mit der Sonne, das heißt Jesus Christus, um deren Haupt 12 Sterne sind, Hinweis auf die 12 Stämme Israels, aber auch auf die Lehrer im Volke Israel, die da leuchten wie die Sterne und unter deren Füßen der Mond ist, ein Bild auf den Satan, so wie es Paulus gesagt hat, in Kürze wird der Satan unter eure Füße zertreten werden durch den Gott des Friedens. Und dann ein letzter Punkt, den ich im Grunde schon gelesen habe. Ahasveros selbst richtet Haman nicht. Die ursprünglichen Briefe zur Ermordung der Juden, die in alle 127 Provinzen ausgegangen sind, können leider nicht widerrufen werden nach dem Gesetz der Meder und der Perser. Schon stehen die Todeskommandos, die Mordkommandos in allen Provinzen bereit, um die Juden abzuschlachten. Aber der König findet einen Ausweg. Er gestattet Mordekai und Esther, eigene Siegelbriefe im Namen des Königs zu entsenden und den Juden zu gestatten, sich selbst zu verteidigen und das Gericht Gottes zu vollziehen. Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Es wird einmal die Funktion der vollendeten Gemeinde sein, die ja gemeinsam mit dem Christus alle Verheißungen Gottes ausführen und durchführen soll. Israel einzusetzen in diese Würde über das Haus Hamans, über die dem Bösen verfallene gegenwärtige Welt zu herrschen im Reiche des Messias. Und Israel einzuführen in ihre künftige Herrlichkeit. So wie es der Herr Jesus in Matthäus 19,28 gesagt hat, als die Jünger ihn fragten, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns denn nun dafür? Da sagt er, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, da werdet auch ihr, 12 Apostel, auf 12 Thronen sitzen, richtend alle Stämme Israels in der Wiedergeburt. Das heißt Gericht zum Zwecke der Wiederherstellung, der Wiedergeburt und Erneuerung. Dazu Johannes 5, 22. Denn der Vater selbst richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Vers 27. Der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, rechtliche Befugnis, Gericht zu halten, weil er der Sohn Adams, der Weltvollender ist. Aber der Sohn delegiert diese Gerichtsfunktionen an seine Glieder, an die Glieder seines Leibes und an das zukünftig verherrlichte Israel. 1. Korinther 6, 2 bis 3. Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn die Dinge dieses Lebens? Das ganze Gericht lässt Ahasveros ausführen durch Mordokai und Esther, durch die Gemeinde und Israel. Und Esther, die vollendete Gemeinde, setzt Mordokai ein über das Haus Hamans. Allein dieser eine Satz, darüber könnte man nachsinnen und vieles, vieles sagen. Der Kosmos, der noch im Bösen liegt, er wird einst von allen Mächten der Finsternis frei. Und nun der zweite Teil, Haman. Oh, oh, wenn ich auf die Uhr schaue. In Haman sahen wir symbolisch Satan mit allen seinen irdischen Marionetten, die er als Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, hier seine Gedanken durchführen lässt. Wir kennen Satan als den Mörder von Urbeginn, so hat ihn Jesus genannt, als den Vater, das heißt als die Quelle aller Lüge, als den Fürsten dieses gegenwärtigen Kosmos, als den Geist des Vollmachtsbereiches der Luft, ja sogar als den Gott dieser Weltzeit, dieses Äons. Darüber haben wir gestern gesprochen. Und er wird einmal einen Sohn haben, den Paulus den Gesetzlosen nennt, den Menschen der Sünde, den Sohn des Verderbens, eine Verkörperung Satans auf Erden. Nun möchte ich Ihnen den vollen Namen Hamans nennen. Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter von Amalek. Mit seiner Frau und mit seinen Söhnen kommt er 66 Mal in diesem Buche Esther vor. Haman heißt zu Deutsch der Aufwiegler, der Tobende. Hammedata, der vom Mond gezeugte, oder Zorneshitze. Amalek, der das Volk aussaugt, oder Mühsal in der Tiefe. Agag, gewaltiger, kriegerischer Riese oder Großgog. Wir denken hier an den Gog, der einmal von Norden Israel überfallen wird. Das sind wahrlich Namen, die uns diesen Mann charakterisieren in seiner symbolischen und prophetischen Funktion. Die Summe dieser vier Namen ist 792, 2 mal 6 mal 66. Das nur nebenbei. Aber nun ist etwas ganz eigenartig. Er bekommt vom König Ahasveros, dem Großmächtigen oder Allmächtigen, wie Ahasveros heißt, den Thron über alle Fürsten, die bei ihm waren. Da dürfen wir etwas sehen von dem lebendigen Gott. Und der hat in diesen Abfall nach Offenbarung 12, Vers 4, ein Drittel der gesamten Engelwelt mit hineingerissen. Ein schauerliches Ereignis. Und es sind wirklich Fürstentümer der Finsternis, wie sie von Paulus genannt werden. Aber letztlich ist es doch der König, der ihm diesen Thron gibt, der ihm den Siegelring gibt und damit die Vollmacht, rechtliche Befugnis. Und 10.000 Zentner Silber, über 100 Millionen D-Mark, damit er seine Pläne ausführen kann. Und das ist nun das Rätsel der Heilsgeschichte, das wir schon gesehen haben. Glauben Sie ja nicht, dass Satan mit seinem Anhang, mit all den Fürstentümern und Gewaltigen, sein Werk tun kann ohne die rechtliche Billigung Gottes. Gott hat mit diesen Mächten rechtliche Verträge. Dem liegt zugrunde, dass Gott jedem Wesen freiheitliche Entscheidung gestattet, Weil diese königliche Freiheit elementar zu seinem eigenen Wesen gehört. Deshalb hat er sie jedem denkenden Wesen anerschaffen. Es geschieht nichts, was nicht dem Plane Gottes eingeordnet wäre, dem Willen Gottes für eine gewisse Zeit. Ach, was bin ich froh, dass in Psalm 104 geschrieben steht, du hast den Mond gemacht für gewisse Zeiten, bis dann strahlend die Sonne aufgeht und den Tag des Reiches herbeiführt, so rätselhaft, wie uns das erscheinen mag. Wir müssen uns damit abfinden. Aber es wird die Zeit kommen, da wird Haman, da wird Satan mit all seinen Mächten entmachtet. Und dann tritt der eine die königliche Herrschaft an, dem sie wirklich gebührt. Jesus, der Messias mit seinem Volk und mit seiner vollendeten Gemeinde. Und so dürfen wir in den 10 Söhnen Hamans die 10 satanischen Mächtegruppen sehen. Ich möchte lesen aus Esther 9, Vers 6 bis 10. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Männer. Und sie töteten Barschandata und Dalfon und Asbata und Porata und Adalia und Aridata und Pamashta und Arisai und Aridai und Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Widersachers der Juden, da steht im Hebräischen des Satans der Juden. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Zu Deutsch heißen diese Namen Gesetzeslehrer, der Fallende, der vom Ross gezeugte, das ist ein schöner Name, der durchs Los gegebene, der Feuergott, die Perser hatten ja eine Feuerreligion, der Ariersohn, aha, jetzt dämmert uns etwas, hier tauchen die Arier auf, das höchste Wesen, der Gott und Fürst dieser Weltzeit, der Löwengleiche, über den brüllenden Löwen haben wir gestern Abend gesprochen, das Ariergeschenk, wieder ein Arier, und der Sohn des Mannesalters. Und ich möchte in diesen 10 Söhnen Hamans die Fürstentümer und Gewaltigen sehen, die auf der Seite Satans stehen und die in der paulinischen Schriftliteratur genannt werden, Götter, Satans Engel, Fürsten dieses Äons, Fürstentümer oder Urmächte, Gewalten oder Autoritäten, sechstens Herrschaften, siebtens Mächte oder Kräfte, achtens Kosmokratoren oder Weltbeherrscher, neuntens Geistesmächte der Bosheit und zehntens Thronmächte, denn es gibt ja auch einen Thron des Verderbens. Einen Thron, den Haman bekommen hat, über alle seine Fürsten. Und gegen diese Mächte geht unser Kampf. Da möchte ich gleich etwas sagen. Der Kampf der Gemeinde des Leibes Christi geht nicht gegen die Lichtesmächte. Wir wollen uns hüten, das zu behaupten, denn wir könnten vielleicht ohne Wissen und Willen Herrlichkeiten lästern. Hebräer 1,14 steht geschrieben, dass der Vater Engel ausgesandt hat zum Dienst an denen, die die Errettung ererben sollen. Dann hätte der Vater etwas völlig Falsches veranstaltet, wenn unser Kampf gegen diese Lichtesmächte gingen. Und in 1. Petrus 1,12 heißt es, dass diese Mächte, diese Engel, die auf der Seite Gottes stehen, nur ein Begehren haben, mit weit ausgestrecktem Hals, vornübergebeugt, hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums, mit dem wir heute bedient werden. Das ist ihr Begehren, ihr Wunsch. Nirgendwo steht etwas davon geschrieben, dass sie das Evangelium verwüsten und verderben wollten. Das will ein anderer, Satan. Und nun hören Sie bitte gut zu, als Engel des Lichtes, in Verkleidung. Ja, gegen solche Lichtesmächte geht unser Kampf, die verkleidete Satansmächte sind. Weshalb auch Diener Satans sich als Diener der Gerechtigkeit ausgeben. Das sagt der Apostel Paulus. Haman reißt seine Söhne mit hinein. Er möchte für sie die erhoffte Erhöhung, aber er reißt sie auch mit hinein in seine Angst und in seinen Untergang. Ich lese noch einmal aus dem Buche Esther, Kapitel 6, 12 bis 14. Und Mordekai kehrte zum Tore des Königs zurück. Haman aber eilte nach seinem Hause traurig und mit verhülltem Haupte, als die Ehrung Mordekai widerfahren war. Und Haman erzählte seinem Weibe Serech und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und sein Weib Serech zu ihm: Wenn Mordekai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen, oder du wirst gewisslich vor ihm fallen. Während sie noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs herbei und führten Haman eilends zu dem Mahle, das Esther bereitet hat, dort, wo er dann entlarvt wird. Wir haben sicher einmal schon das Wort gelesen aus der Offenbarung. Satan hat große Wut, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, und siehe, er kommt zu euch auf Erden hinab. Und ich meine, seine Dämonen seien heute schon mitten unter uns und bauten schon die ersten Brückenköpfe, sonderlich in unsere westlichen Nationen. Er hat große Wut, aber er hat auch große Angst, wie jeder Neurotiker, der da schwankt zwischen Angst und Verzweiflung und Wut und Aggression. Möchte dazu lesen aus dem Buche Hiob ein Wort. Lassen Sie es sich nicht verdrießen. Hiob 15, 20 bis 30. Alle seine Tage wird der Gesetzlose gequält, und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Nur noch wenig Zeit. Die Stimme von Schrecknissen ist in seinen Ohren. Im Frieden kommt der Verwüster über ihn. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis. Und er ist außersehen für das Schwert. Er schweift umher nach Brot, wo es finden. Er weiß, dass neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. Angst und Bedrängnis schrecken ihn. Sie überwältigen ihn wie ein König gerüstet zum Sturm. Weil er seine Hand wider Gott ausgestreckt hat und wider den Allmächtigen trotzte, wider ihn anrannte mit gerecktem Halse, mit den dichten Buckeln seiner Schilde, weil er sein Angesicht bedeckt hat mit seinem Fette und Schmier angesetzt an den Lenden und zerstörte Städte bewohnte, Häuser, die nicht bewohnt werden sollten, die zu Steinhaufen bestimmt waren, so wird er nicht reich werden und sein Vermögen wird keinen Bestand haben. und nicht neigt sich zur Erde, was solche besitzen. Er entweicht nicht der Finsternis. Seine Schösslinge versenkt die Flamme, und er muss weichen durch den Hauch seines Mundes. Das greift der Apostel Paulus auf, indem er sagt, dass der wiederkommende Christus den Sohn des Verderbens, den Antichristen, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Das Schicksal Amaleks. Er hatte ja einen leidenschaftlichen Hass gegen die Juden. Und so hat Satan einen leidenschaftlichen Hass gegen Israel, der sich auch heute entlädt. Auch wenn Israel noch nicht im Glauben steht. Aber es ist das erwählte Volk Gottes und es bleibt das erwählte Volk Gottes. Und das Land Israel bleibt das Land Gottes. Und das Land der Väter Judäa und Samaria ist das Land des Herrn. Und der Hass, der sich richtet gegen den Brückenkopf Gottes in einem dunklen Kosmos, gegen das Volk Israel, ist auch der Hass, der sich richtet gegen die Gemeinde des Christusleibes. Wir sollten uns dessen gewiss sein, dass der Glaubensweg kein gemütlicher Spaziergang ist, dass wir im Kampf des Glaubens stehen, indem wir Wunden empfangen und manchmal auch Narben zurückbleiben, die kaum verheilen. Aber Paulus sagt, das ist ein schöner, ein edler Kampf des Glaubens, in den wir hineingestellt sind, gemeinsam mit dem Christuskämpfer, mit dem Christus Gottes selbst. Und der Kulminationspunkt dieses Hasses wird einmal erreicht sein in der Mitte der letzten Jahrwoche, wo die ganze Wut des Drachen sich gegen das Sonnenweib richten wird. Ich möchte lesen Offenbarung 12, 13 bis 17. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Zufluchtsstätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie einen Strom hinter dem Weibe her, damit sie sie mit dem Strome fortrisse. Und die Erde oder das Land half dem Weibe und verschlang den Strom. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit dem Überrest ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das bedeutet den Geist der Weissagung. Das heißt nicht, dass das hier schon alles pietistische Gläubige sind. In der Offenbarung steht, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Aber das lasse ich einmal offen. Großer Hass. Deshalb betet Habakuk, der Gebetsringkämpfer, in Habakuk 3,2: Jahwe, ich habe deine Ankündigung vernommen. Ich fürchte mich wegen des Gerichtes. Jahwe, zeuge ins Leben dein Werk in der Mitte der Jahre. Im Zorn gedenke deines Erbarmens. Das bezieht sich auf diese dramatische Situation, von der wir soeben gelesen haben. Über diesen Hass möchte ich Ihnen einmal etwas vorlesen, um das zu aktualisieren. Und zwar aus einer Rede des sogenannten Reichsführers SS Heinrich Himmler, der ja der Protektor und Chef der Judenermordung war, also der Hamann der Nazizeit.
Am 12. November 1935 hat er auf dem sogenannten Reichsbauerntag in Goslar eine Rede gehalten, in welcher er den Inhalt des Esterbuches referierte. Aus Dokumente der deutschen Politik, Band 3, Seite 33 bis 49. Der sagt dort: Eines dieser geschichtlichen Beispiele der radikalen Vernichtung eines arischen Volkes durch bolschewistisch-jüdische Methoden bringt uns die Bibel. Lesen Sie einmal mit sehenden Augen diesen Teil jüdischer Geschichte, in dem erzählt wird, wie die Juden unter dem persischen Volk verteilt sitzen, in allen Städten und in allen Dörfern und in der Hauptstadt Susan, wie in diesem persischen arischen Volk die Erkenntnis von der Gefahr dieser Juden vorhanden ist und wie der Wille, diese Judenfrage in Persien zu lösen, Endlösung der Judenfrage, verkörpert durch den Minister Haman zutage tritt. Wie ferner der Monarch, der in der Bibel Ahasveros genannt wird und Xerxes war, oh, was für ein Wissen hatten die Nazis, durch unerhört klug gesponnene Intrigen seiner Hofjuden sich von seiner persischen Frau Vasti trennt, wie der Jude in vielerlei Gestalt, in diesem Falle durch jüdische Mädchen und hier wieder besonders durch die jüdische Hure Esther, den König umgarnt. Wir vernehmen dann, fährt Himmler fort, wie nun entgegen den Willen des volksverbundenen und rassebewussten Ministers Haman mit aller nur möglichen jüdischen Raffinesse das Intrigenspiel getrieben wird, das so endet, dass der seinem Volk und König treue Minister Haman von seinem gesinnungslosen und mit Blindheit geschlagenen Monarchen, dem Juden Mordokai, an den Galgen geliefert wird. Ein schmählicher Vorgang, den wir hier nicht zum letzten Mal in der Geschichte der Völker feststellen können. Und wie dieser Jude Mordokai zum Vizekönig gemacht wird und nun mit der jedem Bolschewismus eigenen kaltblütigen, nüchternen und erbarmungslosen Berechnung seine Befehle gibt, aufgrund derer in allen Städten und Dörfern die edelsten der Perser, alle Judenfeinde, an einem vorher schriftlich festgelegten Tag von dem mit königlichem Dekret geschützten Juden ermordet wird. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wird durch ein Dekret des arischen Königs bestimmt, dass der 14. und 15. des Monats Adar zum gesetzlichen Feiertag gemacht und Jahr für Jahr als großer Siegesfesttag der Juden, als Purimfest, bis zum heutigen Tag gefeiert wird. Es ist ja das letzte Fest Israels in der Kette der sieben Feste. Es ist selbstverständlich, dass das alte persische Volk sich von diesem Schlag nie mehr erholen konnte und die ganze Tragik dieses vom jüdischen Bolschewismus im Kern getroffenen und vernichteten Volkes mögen Sie daraus ersehen, dass diesem arischen Volk nicht nur seine hohe, reine Gotteslehre Zarathustras, sondern auch seine Muttersprache durch Vergessenheit genommen wird. Bis hierhin. Es ist die Sprache und der Hass Hamanns. Ein letzter Gedanke. Gott fängt ja bekanntlich die Weisen in ihrer List. Er vernichtet den Riesen Goliath durch den Hirtenknaben David mit seiner Schleuder. Er vernichtet die Schlangenstäbe der Zauberer Ägyptens durch den Stab Moses, der zur Schlange wird und der alle dämonischen Schlangen verschlingt, so wie Paulus sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und so ist ja hier ein Baum zubereitet, ein Holz, 50 Ellen hoch, 25 Meter etwa. Dieses Holz hat Haman für Mordokai zubereitet. Aber Es wird zum Fluchholz für Haman. Haman wird schließlich an diesem Holze gehängt. Darin dürfen wir etwas sehen von dem anderen Holz, von dem der Apostel Petrus sagt, er, der Messias, hat unsere Sünden getragen auf das Holz. Der Baum, der für ihn, den wahren Mordokai, zubereitet worden ist, der dann wirklich am Holze hing, wurde zum Anlass und Grund für die Vernichtung Satans und aller seiner Mächte, zum Fluchholz für Haman, von dem es heißt, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Kolosser 2, 14 bis 15. Er hat ausgetilgt die uns entgegenstehende Anklageschrift in Satzungen, die gegen uns vorlag. Er hat sie aus der Mitte der Prozessakten hinweggenommen und sie an das Kreuz genagelt. Er hat, wer denn, der gekreuzigte Messias, als er in seiner absoluten Ohnmacht, göttliche Vollmacht entfaltete, die Fürstentümer und Gewaltigen entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt oder an den Pranger gestellt, indem er durch das Kreuz über sie triumphierte. So wurde das Kreuz, das die Fürstentümer und Gewaltigen geplant hatten, um den Fürsten des Lebens zu vernichten, zu ihrer absoluten Niederlage. Wenn die Fürstentümer dieses Äons gewusst hätten, dass durch das Kreuz des Messias der Sieg errungen wird, ein für alle Mal, und diesen Sieg lässt sich der Christus nicht aus seinen Händen nehmen, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Sie hatten eine ganz andere Absicht, als das Kreuz zu verhindern. Sie haben das Kreuz geplant. Und sie wurden als die Weisen gefangen in ihrer List. Und da möchte ich Ihnen noch ein Letztes sagen. Da gibt es in Israel gelehrte Mathematiker, Professoren der Mathematik, auch der Sprachkunde, orthodoxe Leute wie Dr. Moshe Katz, Dr. Menachem Wiener und viele andere, die ja Dinge in der Heiligen Schrift entdeckt haben, die ich zum Teil schon genannt hatte. Etwa, dass sich, wenn man alle 50 Schriftzeichen, jeden 50. Buchstaben der 5 Bücher Mose aneinanderreiht, sich das Buch Torah ergibt oder das Wort Torah. Aber das lassen wir einmal liegen. Sie haben im Buche Esther eine Entdeckung gemacht. Sie haben sich nämlich die Frage gestellt, weshalb werden die Söhne Hamans, nachdem sie getötet worden sind, am folgenden Tage noch einmal gehängt? An den Baum, an den Galgen. 10 Söhne Hamans. Nach der Hinrichtung wurde Esther ja vom König befragt, was er noch für sie und ihr Volk tun könne, und sie gab zur Antwort, Esther 9, 13, die 10 Söhne Hamans soll man an den Galgen hängen. Diese Antwort gab jüdischen Gelehrten, christlichen nicht, jüdischen Gelehrten, jahrhundertelang Rätsel auf, da die 10 Söhne doch bereits tot waren, als die Bitte ausgesprochen wurde. Es gibt indessen, sagt Dr. Katz, einen wichtigen Hinweis zur Lösung des Rätsels. In der Liste von Hamans 10 erhängten Söhnen erscheinen 3 hebräische Buchstaben, das Taf, das Shin und das Zayin, kleiner als alle übrigen geschrieben. Das kann jeder nachprüfen, selbst in unseren gedruckten Ausgaben. Und Juden stellen sich immer die Frage, weshalb und warum. Sie glauben nicht an Zufälle im Wort der Wahrheit. Und wir sollten uns mehr Fragen stellen, damit wir mehr Antworten bekommen. Wissen Sie, wenn Sie keinen Wurm an die Angel hängen, werden Sie keinen Fisch fangen. Und so haben Sie sich diese Frage gestellt. Diese drei Buchstaben, Taf, Shin und Sayin, bedeuten Abschluss, Taf, der letzte Buchstabe, Shin, Zahn oder Zerstörung, Raubtierzahn, und Sayin, die Waffe. Fügen Sie das einmal zusammen, das kann jeder im dritten Schuljahr, Abschluss der Zerstörung mit Waffen. Und dann haben Sie nach jüdischer Rechnung diese drei Buchstaben aneinander gefügt. Buchstaben sind ja auch Zahlen. Und da ergab sich für Sie das jüdische Jahr 5706. Das ist nach dem gregorianischen Kalender 1946. Abschluss der Zerstörung mit Waffen. Da werden Sie sagen, das war doch 1945. Nein, das war 1946. Als die Atombomben auf Japan fielen und erst mit dem Sieg über Japan der Zweite Weltkrieg beendet war. Am 16. Oktober 1946 wurden in Nürnberg 10 Nazi-Verbrecher gehängt, nachdem sie vom Internationalen Militärgerichtshof schuldig gesprochen und verurteilt worden waren. 11 waren tatsächlich verurteilt worden, aber Hermann Göring hatte eine Stunde vor der Hinrichtung mit Gift Selbstmord begangen. Und wenn das recht ist, was ich gelesen habe, war es sogar ein amerikanischer Offizier, der ihm diese Giftpille gegeben hat. Aber ich kann das nicht nachprüfen. Und dann geht es wie in dem Kinderlied, da waren es nur noch 10. 10 Söhne Hamanns. Unerklärlicherweise rief einer von ihnen, Julius Streicher, der ja das Schandblatt den Stürmer herausgegeben hat, das größte Hetzblatt gegen die Juden, Sekunden vor seiner Hinrichtung, Purimfest 1946. Aus dem Protokoll der Nürnberger Akten heißt es, nur Julius Streicher ging ohne Würde. Er musste den Gang entlang gestoßen werden und schrie mit aufgerissenen Augen, Heil Hitler! Als er die Treppe zum Galgen hinaufstieg, rief er, und jetzt gehe ich zu Gott. Zu welchem Gott wissen wir? Er starrte die Hinrichtungszeugen vor dem Galgen mit brennendem Hass in den Augen an und schrie, Purimfest 1946. Ja, jedes Jota wird erfüllt, und das geschah am 16.10.1946, und das war der Tag Hoshana Rabbah, der siebte Tag des Laubhüttenfestes, von dem es im Buche Sohar heißt, dies ist der Tag, an dem der Urteilsspruch der Völker der Welt von der Residenz des Königs ausgeht und vollstreckt wird. Es war das Ende des Golfkrieges, wo Israel bedroht war durch die Raketen Saddam Husseins, wo in Israel alle Sirenen heulten und wo das Purimfest gefeiert wurde und das Buch Esther gelesen wurde. Ich glaube wirklich an das, was Jesus gesagt hat, kein Jota wird vergehen, bis Himmel und Erde vergeht, bis dass es heilsgeschichtliche Erfüllung findet, bis dass es verwirklicht wird durch den lebendigen Gott. Wenn Sie vielleicht Freude daran haben, oben mein Büchlein zu erwerben über die Feste Israels, werden Sie die 7 Feste auch in einem Schaubild finden. Da ist das Passafest der Erlösung, Da ist das Fest Shavuot oder Pfingsten, die Sendung des Heiligen Geistes. Dann Rosh Hashanah, das Widderhornfest, Entrückung der Gemeinde. Yom Kippur, das Fest der Versöhnung, der wiederkehrende hohe Priester, der seinem Volke die Versöhnung Gottes zuspricht. Sukkot, Laubhüttenfest, schon immer bei den Juden ein Bild des Tausendjahrreiches. Chanukka, Tempelweihe, Neuschöpfung von Himmel und Erde. Und schließlich als letztes Fest des kultischen Jahres, Purim, der Sieg über alle Gottesfeinde. Und dazu möchte ich abschließend 1. Korinther 15, 20 bis 28 lesen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn in derselben Weise wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist eine mathematische Gleichung. Wissen Sie, da gibt es keinen Überrest. Ein jeder aber in seiner eigenen Marschordnung oder in seiner eigenen Festordnung. Da dürfen wir an die Feste Israels denken. Der Erstling, Christus. So dann die, welche des Christus sind, bei seiner Parousie, bei seiner Ankunft. Dann das Ende oder das Endziel oder der Endertrag, wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater wieder zurückgibt. Wann wird das sein? Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht der Finsternis. Denn er muss so lange als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der außer Wirksamkeit gesetzt wird, ist der Tod. Denn alles, Tapanta, das All, hat Gott seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass das All ihm untergeordnet sei, dann ist es offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Es gibt also nur eine Ausnahme. Von dem Weltenall, das sich einmal vor dem Christus Gottes beugen und ihn anbeten wird, das ist Gott, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn sich dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allen sei. Amen.